Und jetzt in HR Info und SWR Aktuell. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Lebendige Minderheit, das Bistum Erfurt ist Gastgeber des Kirchentages. Fachkräftemangel, Erzieherinnen aus Kolumbien in evangelischer Kita. Und Heimatbedarf, wissen, wo man hingehört. Unter anderem im Gespräch mit dem Buchautor Wilhelm Schmid, dessen Buch Heimat finden sich für einen offenen Heimatbegriff ausspricht. Am kommenden Mittwoch wird in Erfurt der Katholikentag eröffnet. 20.000 Besucherinnen und Besucher debattieren, feiern, beten 4 Tage lang unter dem Motto Zukunft hat der Mensch des Friedens. Nach 2016 mit Leipzig ist nun nach 8 Jahren wieder einmal eine Stadt im Osten Deutschlands Gastgeberin. Das Bistum Erfurt hat eine lange Geschichte und inzwischen auch viel Erfahrung mit dem Leben als christliche Minderheit in einer mehrheitlich konfessionslosen Umgebung. Samira Wischerhoff stellt uns das gastgebende Bistum des Katholikentages vor.
Der Klang der Gloriosa. Nur 12-mal im Jahr erklingt die größte mittelalterliche freischwingende Glocke Europas über den Dächern von Erfurt. Der zugehörige Dom und die daneben stehende Stiftskirche prägen das Stadtbild von Weitem, sind schon von der Autobahn aus sichtbar. Die Katholiken sind in Thüringen jedoch in der deutlichen Minderheit, weiß der Erfurter Bischof Ulrich Neimeyer, zumindest fast überall.
Also es ist eben in größten Teilen Thüringens nicht selbstverständlich, Christ zu sein. Aber die Spezialität, die wir hier haben, ist, dass wir auch das katholische Eichsfeld haben, wo über 70% der Menschen katholisch sind.
Kruzifixe am Straßenrand oder an den Hauswänden gehören in diesem Landstrich dazu. Und Fronleichnam ist im Eichsfeld Feiertag, während im restlichen Thüringen gearbeitet wird. Eine Thüringer Besonderheit sind die Angebote, mit denen sich das Bistum an kirchenferne Menschen wendet. Zum Beispiel die Lebenswendefeier am Erfurter Dom, mit der 13-14-Jährige den Schritt von der Kindheit ins Jugendleben vollziehen. Oder die Kolumbarien in 2 Erfurter Kirchen, in denen auch Nichtchristen in Urnen bestattet werden können. Auch der Zusammenhalt von evangelischer und katholischer Kirche ist in Thüringen schon seit DDR-Zeiten hoch. Beim anstehenden Katholikentag könnte man fast von einem ökumenischen Kirchentag sprechen, so Bischof Ulrich Neimeyer.
Wir hätten es gar nicht machen können, hätten nicht die evangelischen Christen gesagt, wir unterstützen euch, wir machen mit. Das sieht man zum Beispiel am sogenannten Abend der Begegnung. Wir machen das um unsere Kirchen in der Erfurter Innenstadt herum. Und dann war die Frage, welche Kirchen sind geeignet. Im Endeffekt war es dann so, es sind 5 evangelische und 3 katholische Kirchen. Und das zeigt die großartige Unterstützung.
Neimeyer selbst bezeichnet sich als Fan von Katholikentagen. Er hat seit 1978 jeden Einzelnen besucht. Jetzt freut er sich besonders, dass sich in Erfurt unter dem aktuellen Motto Zukunft hat der Mensch des Friedens die katholische Kirche in ihrer ganzen Bandbreite präsentiert.
Es ist ein radikaler und ungewöhnlicher Schritt, aber aus der Not des Fachkräftemangels heraus auch zu verstehen. Eine evangelische Kita in Bad Vilbel hat kolumbianische Erzieherinnen angestellt, die eigens dazu nach Deutschland eingereist sind. Ein Experiment, das in dieser Woche vorgestellt wurde. Hanna Immich berichtet.
In der Kita Archenoa in Bad Vilbel wuseln die Kinder durcheinander. Draußen wird Ball gespielt, drinnen mit Lego gebaut. Mittendrin Janine und Laura, beide 29. Die jungen Frauen aus Kolumbien sind seit 3 Monaten hier und fühlen sich pudelwohl.
Sehr gut. Ich gefällt mir, dass die Lernmethoden kann ich hier apply.
Hier in der Kita gefällt mir alles. Meine Mitarbeiter zum Beispiel sind super nett.
Die Kita Archenoa und die Kita Dreiklang in Bad Vilbel haben zusammen 4 Erzieherinnen aus Kolumbien über eine professionelle Agentur eingestellt. Träger ist die evangelische Christusgemeinde Bad Vilbel. Pfarrer Klaus Neumeier wollte selbst aktiv werden gegen die Personalnot.
Dann immer nur davon zu reden, dass die Politik etwas machen soll, die muss das auch tun, aber das langt nicht. Und deswegen können auch wir selber schauen, dass wir uns umsehen, wo können wir geeignete Menschen aus dem Ausland anwerben, dass sie zu uns kommen.
Die 4 jungen Frauen haben einen Bachelorabschluss für frühkindliche Bildung in der Tasche und zum Teil auch schon Berufserfahrung. Bei der Agentur Talent Orange haben sie sich in ihrer Heimat für ein Stipendium beworben und wurden genommen. Geschäftsführer Frank Tillmann erklärt, worauf die Agentur achtet.
Also wir wählen schon sehr kritisch aus. Also erstens müssen sie einen guten Studienabschluss hinbekommen haben. Die müssen gut in ihrem Fach sein, haben auf jeden Fall mit Kindern gearbeitet, auch mit kleinen Kindern.
Bevor sie nach Deutschland kommen, mussten sie einen 8-monatigen Intensivsprachkurs in Vollzeit absolvieren und am Ende die Sprachprüfung B2 bestehen. In Kolumbien ist es schwer, als Erzieherin einen Job zu finden. Hier werden sie händeringend gesucht. Eine Win-Win-Situation findet auch Ruth Hohmann, Leiterin der Kita Arche Noah.
Ich muss wirklich sagen, dass es von Anfang an ein rundum gutes Gefühl war. Die haben sich hier sehr gut eingebracht, also nicht nur mit Freundlichkeit, sondern wirklich auch den Kindern gegenüber sehr zugewandt, sind sehr gleich mit in die Arbeit eingestiegen. Natürlich mit vielen Fragen, das ist klar, aber es ist insgesamt von Anfang an eine großartige Bereicherung.
Die Kosten für Agenturvermittlung, den Intensivsprachkurs, Anerkennung der Berufsabschlüsse etc. liegen bei rund 20.000 Euro pro Erzieherin. Den Großteil übernimmt die Kommune Bad Vilbel, einen Teil trägt die Kirche selbst. Eine Investition, die sich lohnt, findet die Christusgemeinde. Sie hätte die 4 auch gerne direkt als vollwertige Fachkräfte bezahlt, doch in Hessen müssten sie zuerst ein Jahr lang als Anerkennungspraktikantinnen arbeiten. Ein Unding, findet Pfarrer Neumeier.
Dass Menschen, die im Ausland ein Bachelorstudium abgeschlossen haben, auch bereits Erfahrungen in ihrem Beruf gesammelt haben, dass hier nicht sofort anerkannt wird. Das ist politisch nicht in Ordnung und das muss sich dringend ändern.
Doch die 4 sind festangestellt und nach einem Jahr bekommen sie das volle Gehalt. Für den Anfang wohnen die 4 Frauen gemeinsam in einer Art WG im Gästehaus Bad Vilbel und können mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Das genießen sie sehr, sagen sie. In Kolumbien könnten sie sich nicht so frei bewegen. Es gäbe mehr Kriminalität, erzählt die 29-jährige Shani.
Und ich glaube, dass hier in Deutschland haben sie eine gute Sicherheit. In Kolumbien ist es nicht so.
Und die Kinder lieben ihre neuen Erzieherinnen, so wie Amana und Emil, beide 6 Jahre alt.
Die Blumen mit uns gebastelt, die Gießkannen und die Schmetterlinge.
Wenn man mal so ganz wenig Quatsch gemacht hat, dass sie dann auch nicht, dann lächelt sie eigentlich immer noch. Also es kommt ganz selten vor, dass jemand nicht lächelt.
Fachkräftemangel, Erzieherinnen aus Kolumbien in einer evangelischen Kita. Am vergangenen Freitag wurde in Fritzlar der Hessentag eröffnet. 10 Tage lang sind dort nun Menschen miteinander beim Feiern, beim sich begegnen und sich als Hessen erleben unterwegs. Deshalb gibt es den Hessentag, dass die aus so unterschiedlichen Regionen nach dem Krieg zusammengewürfelten Hessen sich als Hessen verstehen lernen und die Landesidentität stärken. Aber wer sind eigentlich die Hessen und was ist das, diese hessische Identität? Da fügt es sich bestens, dass Hessen nach dem Bund, nach Bayern und NRW nun auch ebenfalls einen Heimatminister hat. Und das ist seit dem 18. Januar der CDU-Politiker Ingmar Jung. Vollständig gesagt ist er Minister für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat. Schönen guten Morgen, Herr Minister Jung.
Schönen guten Morgen, Herr Hofmeister.
Herr Jung, warum brauchte Hessen ein Heimatministerium?
Naja, wir wollen bei uns im Ministerium eben all das bündeln, was irgendwie mit Heimat zu tun hat, was Hessen ausmacht, unser Brauchtum mit Landfrauen, mit der Fastnacht. Wir wollen der Mundart ein besonderes Augenmerk widmen, die wir manchmal von der politischen Seite immer ein bisschen vernachlässigt haben. Wir haben tolle regionale Feste, wir wollen den Zusammenhalt in unserem Land stärken, wir wollen eben alles bündeln, was damit zu tun hat, warum Menschen gerne in Hessen sind, warum sie gerne Hessen erleben und warum sie Hessen als ihre Heimat empfinden. Deswegen haben wir gesagt, wir fassen das zusammen in einem Ministerium.
Mhm. Also Hessen kommt jetzt offensiv auf die politische Tagesordnung und die Politstrategie dahinter ist, das Thema der AfD vom Teller zu nehmen.
Nein, also damit hat es wirklich nichts zu tun. Wir wollen einfach zeigen, was uns ausmacht, worauf wir stolz sind in Hessen. Das hat nicht mit einer Partei zu tun oder mit Ähnlichem, sondern Hessen ist so vielfältig. Hessen hat so viel zu bieten, so viele unterschiedliche Regionen, tolle Landschaften, verschiedenste Mundarten. Und da passt es einfach, wenn man sagt, das bündelt man an einer Stelle und zeigt mal, was man hat und zeigt, worauf man auch stolz sein kann und sorgt dafür, dass vielleicht auch die nächste Generation weitergegeben wird. Das ist letztlich der Hintergrund.
Wie offen ist denn dieser Heimatbegriff, den Sie pflegen, eigentlich für neue Entwicklungen, für Zuwanderer? Oft ist ja Heimat eben der Blick in die Vergangenheit und damit tun sich dann auch manchmal auch schon virtuelle Mauern auf, die da hochgezogen werden.
Nein, Heimat ist ja nicht nach hinten gerichtet, sondern gerade mit Blick nach vorne gedacht bei uns. Georg Augustin hat mal gesagt, Hesse ist, wer Hesse sein will. Der hat damals auch schon ausgedrückt, dass eben Hessen ja kein historisch gewachsenes Volk ist, sondern dass es Menschen sind, die sich hier zu Hause fühlen, die ja eine Heimat gefunden haben oder schon länger eine Heimat haben. Und deswegen gilt das natürlich in ganz besonderem Maße, gerade in einem Land wie Hessen, auch für Leute, die zu uns kommen. Jeder kann hier seine Heimat finden, jeder kann sich zu uns bekennen, jeder kann auch unsere Traditionen mitleben. Und wie gesagt, vielleicht ist der Begriff Heimat bist du, den wir jetzt verwenden auf unserer Broschüre, eine nette Weiterentwicklung von Hesse ist, wer Hesse sein will. Und drückt ja gerade aus, dass es kein geschlossener Kreis ist und nicht nach hinten, sondern eben gerade nach vorne gerichtet ist. Und ja, Zusammenhalt und Vielfalt, das ist der Untertitel, den wir auch verwenden, der drückt genau das aus, was Sie eigentlich fragen. Da darf jeder dabei sein und ist jeder herzlich eingeladen.
Sagt Ingmar Jung. Er ist seit Januar 24 hessischer Minister für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat. Dankeschön für das Gespräch und viel Spaß beim Hessentag.
Vielen Dank, Ihnen auch viel Spaß.
Himmel und Erde. Im gemeinsamen Programm von HR Info und SWR Aktuell.
Heimat zu haben, das ist ja ein Grundbedürfnis von uns Menschen und oft ist mit Heimat der Rückblick in die Vergangenheit verbunden. Aber das ist kein taugliches Rezept für Heimat, sagt der Berliner Philosoph und Bestsellerautor Wilhelm Schmid. Was er unter Heimat versteht und warum es aus seiner Sicht einen erhöhten Heimatbedarf zurzeit gibt, das erläutert er im Gespräch. Guten Morgen, Herr Professor Schmid.
Schönen guten Morgen, Herr Hofmeister.
Was ist so Ihre Beobachtung? Wächst das Gefühl von Heimatlosigkeit und warum ist das so?
Ja, das wächst. Ich beobachte das seit etwa dem Jahr 2010, dass das signifikant zunimmt und hat sehr wahrscheinlich mit der Situation zu tun, dass die Welt sich mal wieder ändert. Ich muss ein bisschen schmunzeln, weil das tut sie ab und zu immer mal wieder. Und dann stellt sich wieder die neue Frage nach Heimat. Die Frage, die Grundlage für die Frage ändert sich, nur die Heimat, die bleibt immer im Grunde das Gleiche. Wir wollen immer Vertrautheit und Geborgenheit empfinden. Und wenn Veränderung kommt, wenn Entwicklung kommt, stellt das natürlich die vertraute Welt in Frage und dann kommt die Frage nach Heimat.
Sie schreiben in Ihrem Buch Heimat finden vom Leben in einer ungewissen Welt. Die Heimat hat eine große Zukunft, aber nicht mit dem Modell der Vergangenheit. Was ist denn das Modell der Vergangenheit, das nicht mehr taugt?
Das Modell der Vergangenheit war, dass Heimat etwas Festes sein und bleiben muss. Also so wie die Dinge sind, so müssen sie immer bleiben. Das ist ein lebensfremdes Modell. Nicht nur, dass es mir unsympathisch sein könnte, sondern es ist einfach lebensfremd. Leben ändert sich immer, Welt ändert sich immer. Manchmal auch im Bocksprung, so wie wir das jetzt erleben. Und insofern hat es keinen Sinn, einen Heimatbegriff aufrechtzuerhalten, der davon ausgeht, dass Dinge immer gleich bleiben können, so wie sie uns vertraut sind und in denen wir uns geborgen fühlen. Gegen dieses Bedürfnis ist gar nichts zu sagen. Menschen brauchen eine Ecke in dieser Welt, in der sie sich geborgen fühlen können und ihnen alles vertraut ist. Aber diese Welt, diese Art von Heimat muss sich dem öffnen, dass es eben auch Veränderung und Entwicklung gibt. Mhm. Das ist das Modell für Heimat in Zukunft.
Sie haben beschrieben, also Offenheit wäre so ein Stichwort für ein Heimatmodell, das Zukunft hat. Bleiben wir vielleicht noch mal ein bisschen dabei. Wie beschreiben Sie es denn weiterhin, wenn Sie etwas ausführen würden, was das für einen Heimatbegriff ist, der Zukunft hat?
Heimat war schon sehr stark an Ort und Region gebunden. Das darf auch so bleiben, selbstverständlich. Alle Menschen fühlen sich dort vor allem beheimatet, wo sie geboren und aufgewachsen sind, aus dem einfachen Grund, weil da ist ihnen jede Ecke, jeder Stein, jeder Grashalm vertraut. Aber es gibt noch mehr Heimat, viel, viel mehr Heimat. Ich hatte Ihnen gerade eben schon gesagt, für mich war Heimat in höchstem Maße meine Frau, also in Beziehungen und vor allem in Beziehungen der Liebe, in Beziehungen der Freundschaft, der Familie, auch der Kollegialität. Dort ist Heimat. Ich kenne auch nicht wenige Leute, für die ist ihre Heimat ihre Arbeit, die sie liebend gerne tun und lieber darüber die Familie und Beziehungen vernachlässigen. Hauptsache, sie haben ihre geliebte Arbeit. In der fühlen sie sich vertraut und geborgen. Darum geht es immer. Vertrautheit und Geborgenheit, die brauchen wir.
Manchmal sagen ja Menschen, das Wichtigste in unseren so mobilen Zeiten ist eigentlich nicht die Heimat, die ein Ort ist. Also da sind sie dann mit Ihnen einverstanden. Aber Sie würden vielleicht dann eher formulieren, wichtig ist die Heimat in mir selber, denn dann kann ich eigentlich überall zu Hause sein.
Das ist ganz sicher eine sehr gute Basis, wenn Menschen dazu in der Lage sind, sich mit sich selber so zu befassen und letztendlich so mit sich zu befreunden, dass sie in sich selber Heimat finden können. Und auch für diese Heimat gilt, bloß nicht sich einzuschließen in sich selbst.
Also die Offenheit für Entwicklung, für andere und anderes. Kann denn eigentlich dann alles zur Heimat werden, also wenn Sie das vom Örtlichen lösen?
Ja, alles kann zur Heimat werden. Sogar die Heimatlosigkeit letzten Endes, wenn Mensch sich darin einrichtet. Auch Fantasie kann zur Heimat werden, dass Menschen gar nicht in der Wirklichkeit leben wollen, sondern viel lieber in der Fantasie. Für viele Kinder, die in schwierigen Verhältnissen aufwachsen, ist das die Bedingung ihrer Entwicklung, dass sie sich eine fantastische Welt zurechtmachen und auf die Weise dann doch ins Leben reinkommen.
Herr Schmidt, viele Menschen leiden ja heute auch darunter, dass es eine Heimat nicht mehr gibt, die es früher gab, in der Religion, also sozusagen ein spirituelles Dach über dem Kopf. Ist uns das auf ja fast ewig verloren gegangen, so jetzt in Zeiten der Säkularisierung?
Alles, was wir verlieren und in der Zeit des Verlusts sich doch als wesentlich erweist, das kehrt auch wieder. Das wird auch für die Religionen so sein. Menschen sind nun mal die Wesen, die sich nicht gut in der Endlichkeit einrichten können. Beweis dafür ist, dass schon seit den Anfängen der Menschheit, seit den bewussten Anfängen der Menschheit, Menschen in Unruhe darüber geraten sind, wo gehen die denn hin, wenn jemand tot ist. Kann doch nicht sein, dass die ins Nichts gehen und haben ihnen dann Grabbeigaben beigelegt. Wir brauchen einen offenen Horizont und der weitestmögliche Horizont ist nun mal der der Unendlichkeit und Ewigkeit. Es ist aber auch säkular möglich für diejenigen, die nun mal gar nicht zur Religion zurück wollen. Auch der Kosmos bietet Unendlichkeit und Ewigkeit. Und wenn wir uns mit Astronomie und Astrophysik beschäftigen, dann bekommen wir auch eine Ahnung von Transzendenz.
Heimat finden vom Leben in einer ungewissen Welt. So heißt das Buch von Professor Wilhelm Schmidt. Es ist im Surkamp Verlag erschienen und einige Gedanken aus diesem Buch sind jetzt in unserem kleinen Gespräch auch zur Sprache gekommen. Herr Professor Schmidt, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne, Herr Hofmeister.
Der Philosoph und Buchautor Wilhelm Schmidt hat eben im Gespräch etwas Überraschendes gesagt. Auch Heimatlosigkeit kann eine Art von Heimat sein. Und das könnte auf Juli Rutsch zutreffen. Sie war bis vor einem Jahr Reporterin und Redakteurin hier beim HR, hat dann gekündigt und lebt und arbeitet seither als Journalistin von unterwegs, aus ihrem Van heraus. Sie fährt quer durch Europa und bleibt dort, wo es ihr gefällt, Wochen oder Monate. Wie das bei ihr mit dem Heimatgefühl ist, das interessiert mich jetzt. Wir haben uns deshalb zum Gespräch verabredet. Hallo Juli.
Hallo, ich grüße dich.
Juli, das klingt noch nicht nach großer weiter Welt, Taunus.
Das stimmt. Ich bin jetzt gerade wieder zurückgekommen. Tatsächlich habe ich es mit meinem Van bis nach Afrika geschafft. Also ich war einen Monat in Marokko unterwegs und habe dann die Heimreise angetreten, weil ich eben meine Wohnung jetzt ein Jahr weitergeführt hatte und auf der Reise ganz schnell gemerkt habe, ich muss raus, ich muss die Wohnung auflösen und deswegen bin ich jetzt ganz schnell nach Deutschland zurückgekommen, um die Wohnung eben aufzulösen und ab jetzt dauerhaft nur noch im Van zu bleiben.
Also im Grunde nochmal eine Verschärfung deiner Entscheidung, jetzt sozusagen keine Rückfallposition mehr. Du hast jetzt also dann auch die Wohnung hier, die du noch gehalten hattest, aufgelöst. Stattdessen bist du im Van unterwegs. Bist du denn nicht ziemlich heimatlos dadurch?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich kann über mich sagen, ich habe mich viel mit dieser Frage beschäftigt und ich habe für mich gemerkt, mein Fernweh war letztendlich immer größer als mein Heimweh. Ich bin so eine richtige Nestflüchterin, wie man sagt, wollte immer ins Ausland. Also ich habe auch mehrere Jahre in Spanien gelebt, in Lateinamerika. Ich bin auch vor dem Van-Leben sehr, sehr viel mit dem Backpack gereist. Also ich war viel in Asien, auch da Lateinamerika, auch in Europa. Und ich habe für mich einfach immer dieses Bedürfnis gehabt, wieder wegzugehen. Und ich habe einfach gemerkt, dass mein Bedürfnis nach diesem sehr unkonventionellen Lebensstil sehr groß ist und ich einfach diese Sehnsucht nach der Ferne habe.
Also innen drin bist du eigentlich eine Nomadin und ist denn genau. jetzt dein Van deine Heimat oder wie muss ich mir das vorstellen?
So kann man das sagen. Zumindest ist es aktuell so. Also ich war jetzt ein Jahr alleine auf dieser Weltreise und ich hatte sehr, sehr viel Zeit, mich mit mir auseinanderzusetzen. Ich habe mich nochmal ein ganzes Stück weiter selber kennengelernt. Und ich habe für mich gemerkt, dass Heimat letztendlich etwas ist, was in mir drin ist, was ich in mir selbst habe. Mhm. Also egal, wo ich bin, wenn ich mit mir im Reinen bin, wenn ich mich kenne und wenn ich ganz nach meinen Bedürfnissen lebe, dann ist es egal, wo ich bin. Dann bin ich überall zu Hause. Und das geht auch so in diese Richtung, dass ich eben auch sehr viel Selbstliebe dadurch gewonnen habe und auch mich einfach ja kennengelernt habe, also zu wissen, wer ich bin und was ich brauche. Und wenn man sich dann so annimmt, wie man ist, dann kann man dieses Zuhause, diese Heimat in sich selbst finden. Das ist so meine Erkenntnis.
Aber geht Heimat denn ohne feste, nahe Beziehungen? Denn du hattest das ja auch alles in Frankfurt, das musstest du doch also hinter dir lassen. Und fehlt das dann nicht irgendwo auch?
Also klar, es war natürlich nicht leicht, meinen ganzen Freunden und auch meiner Familie erstmal dann Goodbye zu sagen und loszuziehen. Und auch jetzt war es natürlich so, ich komme nach einem Jahr wieder und sage direkt, ja, ich bin dann übrigens jetzt dauerhaft unterwegs und komme erstmal gar nicht wieder. Das tut natürlich weh, aber wir haben ja auch durch die Pandemie gelernt, man kann auch so virtuell mit Freunden in Kontakt bleiben. Und ein Punkt, den ich für mich auch gelernt habe, ist, dass so ein Community-Gedanke total wichtig ist. Also es braucht eben auch zwar natürlich Freunde, aber noch ganz viel wichtiger Freunde, die auch das, was man und wie man lebt, auch nachvollziehen können. Und als ich auf der Reise war, bin ich sehr vielen Leuten begegnet, die eben auch im Van leben, die auch diesen Lebensstil pflegen. Und das war für mich total wichtig. Also das gehört für mich zu diesem Heimatgefühl dazu, dass ich Leute um mich herum habe, die mich so annehmen, wie ich bin und die das auch nachempfinden, weil sie selber so leben.
Das Fernweh war immer schon größer als das Heimweh. Juli Rutsch ist seit einem Jahr mit ihrem Van unterwegs, hat die Mauern hinter sich abgebrochen, den festen Wohnsitz aufgegeben. Ich habe mit ihr darüber gesprochen, was für sie Heimat bedeutet. Vielen Dank, dass du uns das geschildert hast.
Sehr gerne.
Das Rhein-Main-Gebiet ist ein Schmelztiegel der Kulturen. Menschen aus mehr als 170 Nationen leben hier allein in Frankfurt. Wie finden sie hier Heimat? Für viele Christen sind es die muttersprachlichen Gemeinden, die ihnen ein Stück Heimat geben. Dort erleben sie Vertrautheit und stützende Gemeinschaft. Und oft ist das kirchliche Leben dort sehr lebendig. Ganz im Unterschied zum manchmal normalen kirchlichen Leben vieler traditionell deutscher Gemeinden, die eher auszubluten scheinen. Michael Hollenbach hat sich das einmal angeschaut.
Die katholisch-eritreische Gemeinde in Frankfurt. Jeden Sonntag kommen hier in der katholischen St. Hedwig-Kirche im Westen der Main-Metropole einige hundert Christinnen und Christen zusammen. Die meisten Frauen tragen weiße Gewänder, der Kopf von einem weißen Tuch umhüllt. Die heilige Messe zelebrieren gleich drei Priester, gekleidet in einem goldfarbenen Ornat und assistiert von sechs Diakonen und Ministranten. Der Gottesdienst wird nach dem jahrhundertealten Gees-Ritus gefeiert, in einer altäthiopischen Sprache. Zur katholisch-eritreischen Gemeinde gehören rund 2000 Mitglieder. Viele haben lange Anfahrtswege. Saba Haile Mikael kommt aus Mürfelden-Walldorf. Dort besucht sie auch manchmal den Gottesdienst der deutschen Gemeinde, aber
es ist halt Tradition. Das von unseren Eltern, was wir geerbt haben, dass wir auch an unsere Kinder auch weitergeben. Wichtig, dass wir halt an unserer Muttersprache auch das Gottesdienst stattfindet, weil unsere Kultur nicht verlieren wollen.
Die Gottesdienste dauern oft 3 Stunden. Aber vielleicht genauso wichtig ist der soziale Austausch vor und nach der Messe, sagt die 39-jährige Judith Alema.
Es wird hier gelebt. Also das, was man von zu Hause mitkriegt, man hört die Sprache, man hört die Gesänge. Das ist nochmal, finde ich, für mich ein ganz anderes Empfinden und eine ganz andere Stärkung, wenn ich hier aus der Messe gehe, als in der deutschen Messe. Und natürlich macht das auch was mit einem, wenn man jetzt sieht, die Gemeinde ist groß geworden und wir sind ja auch als eritreische Gemeinde eine schwarze Gemeinde. Das heißt, es ist auch schön, sich wiederzusehen in der Gemeinde selbst und nicht immer eine Minderheit in der Gemeinde zu sein, dass man einfach mal auch ein Teil des ganzen Großen ist.
Die Gemeinde ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Judith Bachter.
Also dadurch, dass ganz viele junge Menschen nach Deutschland oder nach hergeflüchtet sind, wurde die Kirche wiederbelebt. Ja, total schön so zu sehen.
Kirche als Heimat in der Fremde, Gemeinden fremder Muttersprache in Frankfurt. Wenn Sie das noch etwas genauer interessiert, dann empfehle ich Ihnen das 25-minütige Feature zu diesem Thema von Michael Hollenbach, aus dem wir gerade einen kleinen Ausschnitt gehört haben. Es läuft heute in der Sendereihe Camino in der Welle HR2 Kultur und zwar um 11:30. Sie finden die Sendung auch in der ARD Audiothek unter dem Stichwort Camino. Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Mein Name ist Klaus Hofmeister. Ihnen einen schönen Sonntag.
Das war Himmel und Erde. Im gemeinsamen Programm von HR Info und SWR Aktuell. Den Podcast zur Sendung gibt's auf hrinforadio.de.